Sammeln scheint etwas Urmenschliches zu sein. Unsere Vorfahren waren ja eben auch nicht nur Jäger, sondern auch Sammler. Und weil Früchte sammeln nicht für nachhaltige Freude sorgt, die gehen ja von der Hand direkt in den Mund, sammelt der Mensch gerne Dinge, die man nicht essen kann. Schallplatten zum Beispiel, alte Telefone oder Tassen. Und da ist wirklich alles Mögliche weitere noch denkbar. Es gibt da zum Beispiel einen Herrn, der sammelt Verhütungsmittel. Historische, aus der Zeit vor der Pille, unbenutzt oder benutzt, keine Ahnung. Das ist nach all den Jahren vielleicht auch egal. Günther Köhler heißt der Sammler und er ist Gynäkologe. Er sammelt seit Jahren und Judith Ebert, meine Kollegin, hat mit ihm über Repetierkondome, Pessare und Tablettenzerbröckler gesprochen.
Ich habe in der Universitätsfrauenklinik seit 1974 alte Instrumente gesammelt und auch ausgestellt. Und um das Jahr 2000 ist mir ein Scheidenpulverbläser in die Hände gefallen.
Ein bitte was?
Ein Scheidenpulverbläser.
Was ist ein Scheidenpulverbläser?
Ja, das ist ein Gerät zur Schwangerschaftsverhütung, wurde 1896 entwickelt oder erfunden, wie man so will. Und die verschiedenen Modelle haben sich etwa 30 Jahre lang gehalten und Sinn und Zweck war, unmittelbar vor dem Verkehr auf den Muttermund ein Pulver zu sprühen, was säurehaltig war.
Säurehaltig, das ätzt doch, oder bilde ich mir das jetzt
nein,
ein?
Nein, so stark war die Säure auch nicht. Das war Ascorbinsäure, Tanninsäure und Borsäure. Normalerweise ist der Scheideninhalt ja auch sehr sauer. Man wusste damals aber schon, dass Säuren die Samenzellen in ihrer Beweglichkeit einschränken. Und man hatte gedacht, wenn man also eine Säure auf den Muttermund heraufbringt oder ein Säurepulver, dann würden sich die Spermien nicht mehr bewegen können und es könnte nicht zur Befruchtung kommen.
Ist das eines der ersten Verhütungsmittel oder gab es davor noch andere?
Oh nein, das ist durchaus nicht das erste. Das war bloß ein weiterer Weg, weil alle Mittel waren irgendwie unsicher und man versuchte immer neue Dinge auf den Markt zu bringen. Es gab sehr, sehr viel in der Sammlung, habe ich etwa 140 Instrumente und Gegenstände zur Kontrazeption, die sich im Wesentlichen auf die Zeit um die Jahrhundertwende bezieht. Und die zeigt eigentlich nur, dass alles sehr unsicher war.
Wie fing denn das an mit der Verhütung? Zum Beispiel, wie haben die alten Römer verhütet?
Ja, da gab es auch schon was. Da ging es von der Verhütung bis über die Geburtenregelung, also Verhütung, Abtreibung und letztendlich auch Kindestötung. Aber Verhütung gab es auch schon. Man hat also den Frauen eine Zitrone durchgeschnitten und dann umgestülpt auf den Muttermund heraufgedrückt. Man hat auf Frauen schon Blasen von der Harnblase, von der Ziege in die Scheide eingelegt, was heute dem Femidom entsprechen würde. Und sie haben dann verkehrt. Sonst war es auch durchaus üblich, den Muttermund mit Honig zu bestreichen oder mit Kräuteressenzen und Ähnlichem. Also es gab schon einiges und auch Scheidenspülungen wurden schon in der Antike durchgeführt.
War denn Verhütung, für mich hört sich ein bisschen so an, war das eher Frauensache?
Nicht immer. Wenn ich an das Kondom denke, das musste ja letztendlich der Mann auch anwenden. Aber im Wesentlichen war es schon Frauensache, denn die Scheidenspülungen haben ja die Frauen auch durchgeführt. Man muss dazu sagen, dass, sagen wir mal, wieder auf die Jahrhundertwende zurückkommt, dass etwa 60% der Leute den sogenannten Coitus interruptus anwenden.
Den kennt man ja auch heute noch. Der angeblich funktioniert und man vergisst dann das Lusttröpfchen davor.
Ja, ja, wenn man das kann und richtig macht, dann funktioniert das auch.
Tatsächlich.
Und dann war gefolgt vom Kondomgebrauch, etwa 20% der, die etwas getan haben, benutzen Kondome und dann kam schon die Scheidenspülung, auch etwa 20%.
Wie muss ich mir denn die ersten Kondome vorstellen?
Ja, die ersten Kondome waren offensichtlich, das waren eigentlich so Leinensäckchen. Die waren ursprünglich schon im Mittelalter, also um 1650 bekannt schon, waren eigentlich eher gedacht zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten, um Geschlechtskrankheiten nicht zu übertragen. Und dann irgendwann merkte man dann, dass sie möglicherweise auch einen Effekt auf die Schwangerschaft oder auf die Nichtschwangerschaft haben könnten. Und dann wurden Kondome vor allen Dingen hergestellt aus den sogenannten Blinddarmen von Wiederkäuern. Und später wurden Fischblasen verwendet und schon ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts gab es ja schon Gummi. Gummi wurde ja vulkanisiert schon um 1840 und ab 1870 sind Gummikondome bekannt und um 1900 gute Latexkondome. Und so hat sich das dann fortgesetzt.
Mhm. Dann gibt es auch noch das Repetierkondom, habe ich gehört. Was ist das?
Ja, man könnte sagen, wenn man das übersetzt, Nachladekondom, das waren sogenannte Mehrfachkondome, also Kondome, die man mehrfach benutzen konnte, die 10, 20, 30 Mal benutzt werden konnten. In der Werbung zu diesen Kondomen steht, man kann es jahrelang benutzen. So ein Repetierkondom musste dann natürlich nach dem Gebrauch gewaschen werden und das musste dann wieder getrocknet werden. Und dafür gab es Trockengestelle, entweder einfach aus Draht oder etwas feiner aus Glas. Und dort wurde das Kondom rübergezogen, getrocknet und dann konnte man das wieder verwenden. Aber preislich war das schon günstig. So ein Repetierkondom kostete 1,50 und ein ganz normales Mark, damals um die Jahrhundertwende, ein einfaches Kondom kostete etwa 30 bis 40 Pfennig.
Welche Verhütungsmittel waren die wirksamsten, jetzt mal ab von der Antibabypille, aber die gibt es ja erst seit den 60ern dieses Jahrhunderts?
Also definitiv am wirksamsten waren natürlich die Kondome. Die waren um die Jahrhundertwende schon sehr wirksam, aber waren natürlich auch noch relativ dick, sie waren trocken. Dafür gab es extra Bestreichringe, wo man das Kondom, nachdem man es übergerollt hatte, nochmal bestreichen konnte mit einer Salbe, damit das auch einigermaßen funktioniert.
Konnte ich als Frau, als unverheiratete Frau eigentlich früher einfach losgehen zu meinem Frauenarzt und sagen, ich hätte gerne Verhütungsmittel?
Das, um die Jahrhundertwende ging das schon gar nicht. Die Gynäkologen und die Frauenärzte und auch die Geburtshelfer waren eigentlich Gegner der Kontrazeption, militante Gegner. Denen war sogar die Beratung zur Kontrazeption verboten. Also eine Frau hatte schon Probleme, beraten zu werden. Und wenn sie nicht verheiratet war, konnte sie auch nicht einfach Mittel zur Kontrazeption kaufen, weil das war definitiv verboten bei hoher Strafe.
Aber wo hat sie dann ihr Verhütungsmittel hergekriegt?
Es gab eine relativ einfache Methode. Gesetze werden natürlich immer umgangen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Scheidenspülung sehr weit verbreitet war. Scheidenspülungen wurden von Ärzten auch empfohlen bei Entzündung der Scheide. Es wurde empfohlen nach der Regel, dass man die Scheide ausspülen sollte. Und man konnte sich auch einfach bloß Geräte kaufen, die eigentlich dazu da waren, sich einen Einlauf zu machen. Und nun war es so, dass prinzipiell für alle Geräte, die für einen Einlauf gedacht waren, war auch immer ein Mutterrohr dabei gelegt.
Eine Frage habe ich noch. Wie kommen Sie an Ihre ganzen Verhütungsmittel ran? Gehen Sie da zur Haushaltsauflösung und fragen, haben Sie irgendwie ein historisches Verhütungsmittel rumliegen?
Ja, Haushaltsauflösung ist tatsächlich eine gute Quelle. Oder wenn die Großmutter stirbt, da findet man mitunter selbst im Nachttisch von den Großmüttern heute noch ein Gerät für Scheidenspülung und Ähnliches. Da gibt es auch manchmal Geräte, die kein anderer erkennt und da hat man dann Glück. Mir ist kürzlich, habe ich relativ billig einen sogenannten Tablettenzerbröckler für die Scheide erwerben können.
Toll, was ist das, ein Tablettenzerbröckler?
Ja, das waren praktisch Säuretabletten und die mussten in die Scheide eingeführt werden. Die mussten sich aber dort auflösen und da das nicht so schnell geht, gab es einen Tablettenzerbröckler, der war aus Bakelit, das gab es um die Jahrhundertwende und das Bakelit hatte vorne eine Öffnung, da waren so zwei Stege rübergesetzt und da wurde die Tablette reingelegt, reingeschoben mit einem Stempel und vorne war ein Herzschwamm dran. Das Ding wurde mit der Tablette in die Scheide eingeführt und dann wurde die Tablette in der Scheide zerbröckelt, dass sie sich schnell auflösen konnte und dann wurde der Tablettenzerbröckler wieder herausgezogen aus der Scheide und dann konnte man Verkehr haben. Ich bin glücklich, das so auf den ersten Blick erkannt zu haben, das kann eigentlich nur dafür sein.
Also Leute, Augen auf beim Flohmarktbesuch. Da lässt sich vielleicht noch einen Tablettenzerbröckler ergattern. Und dann drücke ich die Daumen, dass ihr auch erkennt, um was für ein sensationelles Stück Verhütungsgeschichte es sich dabei handelt. Das war der Sammler von historischen Verhütungsmitteln Günther Köhler, Gynäkologe aus Greifswald, im Gespräch mit meiner Kollegin Judith Ebert. Tagesthema Verhütung heute bei D-Radio Wissen. Neben Homosexualität, dem Zölibat oder Sex im Alter gibt es ja noch ein paar andere Methoden, zum Beispiel auch die Pille für den Mann. Die hat sich ja bekanntlich nicht durchgesetzt, ist aber trotzdem Thema in der Agenda gleich um 11 Uhr. Und dann erfahren wir auch, warum die sich nicht durchgesetzt hat. Diese heftigen Nebenwirkungen, die können von Männern einfach nicht ertragen werden.